Ja, guten Morgen von mir. Schön, dass so viele noch hier sind. Oder schon wieder hier sind. Da hat den Vorstand wieder interessant. Und jetzt hat es nicht geschafft. Mein Name ist Benjamin Boss. Ich arbeite bei Regional im Bereich Geoprocessing und möchte mit euch heute ein paar Neuigkeiten aus dem Projekt präsentieren. Kurzer Überblick. Erst möchte ich ein bisschen eingehen auf aktuelle Entwicklungen im DPS-Projekt und gemischt. Bei Clients, der Umzug auf GitHub. Dann zwei etwas detailliertere Kapitel Sections. Einmal geht es um das Testing. Speziell unsere Tests in DPS. Und dann auch um die Compliance-Tests vom Open Geospatial Consortium für DPS 1.0. Und eine weitere, etwas ältere Kapitel geht dann um den DPS 2.0 Projektentwicklung. Es ist geplant, dass die neue Version Mitte des Jahres bei OGC veröffentlicht wird. Okay, erstmal ganz kurz noch zum Thema DPS. Ich hoffe, der DPS, der Processing Service, ist hier allen ein bisschen im Griff. Das ist eine Service-Spezifikation vom Open Geospatial Consortium. Das Software-Projekt, das dieses Interface implementiert, ist aktuell in der Version 3.2.0 veröffentlicht. Und wir unterstützen eigentlich alle Features und Operationen in der Spezifikation. In der Version 1.0. Die Operationen sind nicht bekannt. Ich habe drei Stück. Einmal eine Zahl nicht allen GC-Services zu eigen und Capabilities, wo man halt Informationen über den Service generell kriegt. Wer ist der Service Provider? Gibt es Zugriffsbeschränkungen? Gibt es welche Kosten? Sowas. Dann gibt es speziell für den DPS eine weitere Operation für Process, wo halt Prozesse, die in diesem Prozess angeboten werden, näher geschrieben werden, was für Inputs benutzt werden oder benötigt werden und was dann letztendlich als Output rauskommt. Ja, und die dritte Operation von einem DPS ist halt dann die Execute-Operation, wo man halt einen Prozess durchführt. Und da war ja die nötigen Inputs übergibt. Unser DPS kommt halt schon, out of the box, mit Unterstützung für Prozesse. Einmal kann die kommen von K7. Da gibt es ja alle möglichen Module und die können halt direkt in unserem DPS umgebunden werden. Es gibt eine weitere Prozessbibliothek, Sextante, die ist allerdings schon ein bisschen älter. Im Meter alles noch so weit und das wird auch noch unterstützt. Wir unterstützen auch der VR-Software. Das ist eigentlich auch bekannt für statistische Berechnungen. Also wir können Skripte direkt hochladen in den DPS, die dann als DPS-Prozesse umdrehen über eine Web-Oberfläche. Natürlich unterstützen wir auch verschiedenste Programmiersprachen. Der DPS selber ist in Java geschrieben. Das sind natürlich Java-Prozesse unterstützen. Aber das gibt es keine Grenzen gesetzt. Sei es Python oder C, C++, was will auch das geben. Eine weitere Spezialität von uns, wir haben halt auch direkt auf dem Box verschiedene Parser und Generatoren. Ja, zum Parsen von Inputs. Und zu generieren von Outputs, zum Beispiel können Sie den Faktor DPS einen gesetzten Shell-File schicken als Input. Das können wir dann halt verarbeiten. Wir unterstützen auch zum Teil der Regierung, wenn halt der Input als GML zum Beispiel kommt, können wir halt validieren, dass der für ein Schema kommt. Das sind allen schon viele Tipps. Vielleicht müssen wir im Gegensatz zum Fall-DPS zum Beispiel der ja, wie man schon gesagt hat, mit Monitoring kommt, der vielleicht auch nicht erst von Monitoring. Dazu. Dann die aktuellen Entwicklungen, die zurzeit laufen oder im letzten Jahr, im letzten Kurs gelaufen sind. Einmal sind wir umgezogen auf GitHub. Wir haben eine neue Admin-App von der Oberfläche. Wir haben im Zuge auch der GitHub-Migration dort jetzt einen neuen JavaScript-basierten Client entwickelt. Und ganz kurz würde ich mal vorstellen, was auch brandaktuell ist jetzt im Rahmen der OBS-10 entwickelt wird, ist halt, dass Provenance-Informationen, Provenance-Herkunft zu übersetzen der Ergebnisse. Also Provenance-Informationen können jetzt auch von GPS, von GPS mitgeliefert werden. Dazu werde ich noch ins Detail gehen. So, ja, ganz kurz zum GitHub und so. Ja, wir sind dort ganz oben die URL, von dem das Projekt jetzt zu erreichen ist. Vorher war es halt in dieser Version. Und da sind wir umgezogen, inklusive der History. Das heißt, alle Commits und alle Entwickler haben das quasi mitgenommen zu GitHub. Ja, wir folgen dem Vor- und Vor-Nutzer. Das heißt, unsere Entwickler haben alle ihr eigenes GPS-Repository auf GitHub und nach Fork und arbeiten eigentlich auf dem, auf ihrem eigenen Fork. Machen Bugfixes, implementieren neue Features und die werden dann halt in das Haupt-Repository und Kommunikation so gespielt. Die haben auch die Pull-Requests gestellt. Und aktuell werden Pull-Requests, wenn sie ankommen, einfach von den Entwicklern getestet und akzeptiert. Also wir haben jetzt noch kein Committee oder ähnliches implementiert. Dafür ist das Projekt auch ein bisschen zu klein. Die Entwickler schaffen einfach die Pull-Requests und testen die ganz kleiner Schnauze sozusagen. Ja, eine neue weitere Entwicklung, schön, ist die neue SMF für den GPS. Das passiert die Entwicklung im Rahmen von einem Newcomer Pro-Projekt letztes Jahr. Und mit dieser SMF ist es halt möglich, den GPS zu konfigurieren. Einmal generelle Sachen, die für den GPS im Endeffekt konfiguriert werden müssen. Wie ich gerade schon erwähnt, halt zum Beispiel den Service Provider, die Abilities. Da gibt es dann noch einige weitere Variablen und über diese Admin-App ist auch möglich, eine Integration, die halt spezifisch für den GPS ist, konfigurieren. Wie gesagt, diese Parser-Generatoren, die wir haben, kann man dort konfigurieren, die Input-Formate. Ja, das ist dann möglich, auch nutzerbasiert. Es gibt einen Test-Client. Ja, was halt von den Studenten halt genannt in dem Summer Code entwickelt wurde, ist das Interface, also das User Interface, webbasiert und die Persistenzschicht. Aber was uns dann halt auf Deutsch ein bisschen klar war und im Rahmen des Projekts dann wirklich noch klar geworden ist, dass die Änderung am WPS selber als aufwendig werden, als dass sie in diesem Nutzer auf Druckwerk realisiert hätten werden können, sodass dass die neue Admin erstmal nicht in den Master, vorher war es halt gespannt im S3N, jetzt dass es also ein Master auch gibt, das Masterprojekt integriert ist, sondern es ist jetzt eine parallele Entwicklung zum Zeitpunkt und ist halt geplant für so gut die Releases. Das ja, so sieht es aus. Ich habe jetzt mal kein Bild von der aktuellen App eingefügt, aber ich kann mir glauben, dass das schon eine Verbesserung ist. Und ja, wir arbeiten daran, dass es dann schlussendlich auch in einem neuen Release dann auch bei GPS dabei ist. Ja, ganz kurz noch zu einer weiteren Entwicklung. Wir haben das GPS-Projekt, das ist jetzt halt ein Client, aber Clients gehören halt auch zu dem Service dazu, wie wir finden zumindest. Denn das ist ein GPS-JS-Projekt, das ist halt ein JavaScript-GPS-Client. Sehr leichtgewichtig, baut auf Open Layers auf. Und ja, zumindest hoffen wir das, dass der Client gesehen ist, dass es sehr unabhängig ist von den verschiedenen GPS-Implementierungen, die es so gibt. Wie sieht das Ganze aus? Das ist halt alles tief schlicht, aber das kann man alles erweitern. Man kann sich das Layout selber zusammenbasteln, man hat ganz einfach eine Nischen. Und ja, was wir halt machen, also da gibt es halt keine Validierung. Das ist halt, finden wir, so immer der Knackpunkt bei verschiedenen GPSen, dass man halt nicht genau weiß, was dass da jetzt als Input-Daten genommen wird. Das Punkt 3, dass es ziemlich offen gelassen wurde in der Situation. Und ja, wir machen keine Regierung, es gibt einfach für komplexe Input-Daten ein Text-Area, wo man die Daten halt inline einfügen kann. Wenn es ziemlich viel ist, würde ich mal sagen, das ist fast praktisch. Man kann aber auch in der Reference Checkbox anklicken und dann einfach nur eine Hilfe geben. Und der DPS würde das dann dementsprechend selber von dort holen. Ja, für Visual Data, wie ein Beispiel WIP, gibt es halt auch einfach Textfeld. Das Ergebnis muss man einfach mal anlegen, was man haben will. In dem Fall gibt es jetzt nur eins, aber es kann halt vorkommen, dass ein GPS mehrere Outputs anbietet und da muss man sich halt hier für eine oder mehrere entscheiden. Okay, ja, jetzt finde ich ein ganz spannendes Thema, finde ich, mit Grammatical. Im Rahmen von Testnet sind halt so jährliche Projekte vom Geospatial Consortium, wo verschiedene Partner der ganzen Welt zusammenarbeiten und halt die Services sozusagen auf Testen, testen, auf Qualität und auf Neuerungen versuchen dort zu testen auch. Und was in der Szene im aktuellen Testbild passiert, ist, dass dort ein Provenance Encoding basierend auf ADF entwickelt wurde, was halt jetzt speziell für den GPS Daten, Informationen über die verwendeten Input-Daten und über den Prozess selber enthält, sodass halt über das Ergebnis des Prozesses dementsprechend sehr viele Informationen zur Verfügung stehen. Das basiert auf einer Technologie, die auch jetzt im Testbed entwickelt wurde. Und das ist halt so, diese Semantik hält jetzt Einzug in den GPS speziell und sie versucht, das jetzt auch für andere OGC-Services zu entwickeln. Wie sieht das Ganze aus? Also PDF kann halt in dieser Triple-Form kommen. Tut das genau aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Und hier werden jetzt halt im ADF Informationen kodiert über die verwendeten Features für den Prozess. Zum Beispiel ist hier ein Beispiel ein USGS-Feature in einem Datenformat von USGS, einem National Map. Man kann Informationen kodieren über Hierarchien, zum Beispiel das OBS-Feature, die Subklasse vom OBS-Feature. Dann kann man Informationen über die Geometrie und Attribute der Features inkludieren und diese auch noch weiter. Da kann es in Detail gehen, zum Beispiel die Position von diesen Features, das ist halt ein Punkt. Ja, also wir finden nur ganz welche Informationen über Quellen und Features. Dann kann man, wie gesagt, auch den Prozess an sich beschreiben oder die Ausführung. Was ist darüber passiert? Ja, im Fall ist bei der Execution der Entity, Entität, sogenannt, die zum Beispiel jetzt einen generischen Prozess benutzt hat in der Version 1.0. Diese Exekution hat halt nicht sehr lange dauert, wie ich sehe, aber man kann halt Startladung und Startzeit und Zeitpunkt vergeben. Und man kann diesen Prozess auch noch weiter beschreiben. Zum Beispiel ein Prädikat Agent, das jetzt in diesem Fall auf mich zeigen würde. Ich hätte auch eine Kontrolle gehabt, der Entwickler von diesem Prozess. Und das gibt noch viel mehr. Das ist mir sehr spannend. Es wird jetzt nächste Woche auf dem PC in PC treffen, die alle 4 Jahre stattfinden, glaube ich. Da gibt es da eine ganze Reihe von Präsentationen. Also ich kann nur ans Herz legen, an die dort Mitglied sind, sich dort anzuwählen. Es wird auch, im Laufe dieses Jahres, es wird nicht mehr zum GC passieren, aber im Laufe des Jahres ein Engineering Report geben vom GC, wo halt dieses ganze Konzept beschrieben wird und auch wie das auf dem GPS angewendet wurde. Ja, das sind halt wirklich weiter verschiedene Fragen. Wie wird es wirklich davon, dass wirklich Special Interest Group aufzugründen beim OTC, die sich mit Semantik und Web Services beschäftigt. Wir speziell von Beispielen werden versuchen, das in unser Projekt mit aufzunehmen, sodass es für jeden Prozess möglich sein wird, da auch diese Governance-Informationen zu bekommen. Okay. Nochmal einen Schnitt und wir müssen Testing. Müssen jetzt im Hintergrund, also wir hatten Ende 2012, ich glaube, das ist ein Kurzsprint bei uns, zusammen mit ein paar Leuten von USGS. Und dort haben wir halt für den UPS ja auch Integration Tests entwickelt. Ja, wie wirklich diesen Service, einen laufenden Service, auch jetzt in den Testen, durch eine Art von Requests hinschicken, Valide-Requests und Invalide, die dann dementsprechend in einer Exception münden sollten. Und wir haben halt dort Tests, einmal ja, Get, die Value-Pair-basierte Anfragen und Post, XML-basierte Anfragen für die drei möglichen Operationen von WPS. Ja, im Zuge dieses Codesprints gibt es danach noch einen Auftrag, da gibt es auch was vom OTC eigentlich. Sogenannte Compliance-Tests. Ja, kurz, was ist das überhaupt? Jeder OTC-Standard hat im Anhang einen sogenannten Abstract-Test-Suite, wo halt ja, Tests geschrieben werden, wie man das, was in Digital beschrieben ist, halt testen kann. Und wenn man diese Tests, wenn ein Service diese Tests alle besteht, dann zeigt das halt, dass wir das bestehen. Logischerweise, dass der konform ist zu dem Standard, das ist halt sehr wichtig für ja, die Mobilität, für das ganze Zusammenspiel von Clients und Server. Wenn man das Beispiel DLS 2.0 nimmt, speziell da fix. Die Testklasse, Conformance-Class genannt, Lese-DFS. Und ja, wenn man DFS unterstützt, dann wissen die Clients ganz genau, was sie da erwarten können, wenn sie die Tests dorthin schicken. Ja, da gibt es auch gesagt, da kommt was für den WPS. Ja, aber es gibt 2007 Minuten, seit der WPS 1.0 rausgekommen ist, noch kein Release getestet. Eine Beta-Version. Der Version 1. Und die haben uns dann halt im Laufe des letzten Jahres mal angeschaut. Am Anfang hat der WPS vom Platten halt nicht alle Tests bestanden. Das lag nicht nur an uns, sondern auch zum Teil an Testscripts, in den Testscripten, dass dann so ein Herging Bugfixing stattgefunden hat. Und in der aktuellen Version, in der Beta Version 2, geht der WPS alle Tests, aber dann ist den Testern uns aufgefallen, dass die Tests gar nicht dementsprechend, was dieser Aspekt-Test-Typ von WPS spezifiziert. Zum Beispiel wird in den Compliance-Tests überhaupt nicht diese Execute-Information getestet. Ja, wenn wir dann mal zurückgucken zum VPN-DPS, das heißt ja dann, dass wir eigentlich schon mehr machen als die Compliance-Tests. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, die Execute-Tests durchzuführen, weil, wie schon erwähnt, man weiß nie so recht, was man da als Input oder Output erwarten kann. Das ist offen gelassen in der WPS-Spezifikation. Das heißt, Tester können gar nicht genau wissen, was sie dort hinschicken sollen. Wenn dann ein Fehler zukommt, kann man nicht wissen, ist das jetzt ein Fehler auf dem Datentyp oder ist der WPS falsch implementiert. Und das ist auch nicht möglich für alle möglichen WPS überhaupt Testdaten bereitzustellen. Noch dazu geht es eigentlich so sehr gar nicht darum, die Daten zu testen, sondern wirklich nur, dass die Tests, die Responses, die zu den WPS geschickt werden, dass die von den WPS zurückkommen, dass sie halt valide sind und der Spezifikation entsprechen. Ja, und was wir jetzt auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit den Entwicklern der Tests gesprochen haben, ist, dass wir festlegen, dass es einen Sicherheitsprozess gibt, einfach, den jeder mit WPS implementieren muss, zumindest wieder getestet werden will. Und der dann kann man das länger bewerten, die drei verschiedenen Datentypen, die es im WPS gibt. Triple Data, Granular Data, Bounding Box, denke ich, für sich selbst. Und Complex Data für Dinge wie GNL. Aber da ist halt auch keine Grenze gesetzt, was man dort als Daten haben will. Und die werden einfach jeweils wieder vorgegeben von dem Prozess. Das heißt, im Prinzip müssen sich die Tester auch schon Sorgen machen, was sie dort verschicken. Das kommt ja einfach direkt wieder zurück. Und so könnten wir halt einmal testen, ob der WPS im Prinzip diese gerade da abschicken unterstützt und ob der halt entsprechend auf valide Request reagiert. Das Ganze müssen wir dann auch synchron implementieren, dass halt auch unser Verhalten im WPS-Prozess auch testbar ist. Verhaltensanfragen oder Ergebnisanfragen. Okay, jetzt vielleicht ganz kurz noch, wir haben das halt besprochen mit den Testentwicklern, das fand ich wirklich durch, aber der WPS 2.0 ist wichtig, die sich gerade die 2.0 von Standard kümmert, wir das halt auch diskutiert, und dass wir das hoffentlich der Testchief von WPS 2.0 drin haben. Ganz kurz noch zum WPS 2.0, ich muss vielleicht nur verfliegen, warum ist es überhaupt? Reicht ja nur standard nicht aus. Ja, da gab es eine ganze Reihe von Change-Packets für. Also Änderungsvorschläge, ja, Fehler sind direkt im Standard. Und diese kümmert sich halt um die WPS 2.0 Gruppe an UTC. 34 Change-Packets gab es. Im Großteil wurde angenommen. Ja, ganz kurz, womit wir rechnen können in WTS 2.0. Vielleicht habe ich gesagt, das ist alles noch in der Burg. Also nicht so sehr darauf achten. Also sozusagen, was wir haben, werden spezielle Inputs. Das heißt, dass für Inputs, Data, wiederum andere Input-Datentypen als Suchgruppe erlaubt sind. Damit erreichen wir halt ein bisschen eine bessere Strukturierung von Inputs und wir können auch eine Beziehung herstellen zwischen den Inputs. Das gibt es auch nächste Woche im Prinzip. Vielleicht gucken wir noch rein in den Slick. Wer sich nein, das ist auf jeden Fall möglich per Remote. Und WTS 2.0, sobald es raus ist, werden wir halt praktisch noch auf eine neue Entwicklungsebene Linie von WTS anfangen, WTS 4.0. Und wir brauchen die Stärke. Ja, Dankeschön.